Développement, Development oder Desarrollo. Call it what you want, aber heute geht's um die Entwicklung. Um die Personalentwicklung nämlich und damit willkommen zur letzten Folge von Inside Our Minds Arbeitspsychologie. Es ist Samstag, der 19. Februar 2022. Es ist gerade 2:13 Uhr. Die perfekte Zeit für mich, um einen Podcast aufzunehmen, der euch vielleicht noch in 20 Jahren begeistern wird, um mal ganz optimistisch zu sein. Vielleicht mache ich ja in 20 Jahren auch noch Podcasts und habe mich da bis dato noch weiterentwickelt. Da sind wir auch beim Thema. Lasst uns gleich gemeinsam starten in das Kapitel Personalentwicklung. Wir haben da zu anderen Bereichen erstmal grundsätzliche Unterschiede, zum Beispiel, dass die Personalentwicklung deutlich interdisziplinärer ist im Vergleich zu anderen Teilbereichen. Da liegt der Schwerpunkt auch mehr auf der Verhaltensmodifikation, das heißt nicht auf der Prognose von Verhalten, auch nicht auf der Diagnostik, sondern dann eher quasi darum, wie können wir Verhalten modifizieren, was ja auch ein erklärtes Ziel der Psychologie ist, Verhalten zu beeinflussen. Letztlich ist auch wichtig festzuhalten, dass die Personalentwicklung ein mehrstufiger Prozess ist. Es geht bei der PE im Prinzip um alle systematischen Aktivitäten einer Firma mit dem Ziel, die beruflichen Qualifikationen der individuellen Mitarbeitenden zu fördern. Das Ganze schließt per Definition um das Lernen durch ungeplante Erfahrungsgewinne und auch Sozialisationseffekte aus. Also sowas wie implizites Lernen ist da nicht mit drin. Es geht quasi um das Bewusste, also um die Ebene des lernenden Individuums, was dann auch zur Folge hat, dass es zur Team- und Organisationsentwicklung ziemlich fließende Übergänge gibt. Qualifikationen war ja noch mit drin. In der Beschreibung, was sind das? Ja, es sind Sammelbezeichnungen für alle veränderlichen individuellen Voraussetzungen beruflichen Verhaltens und Erlebens. Das also nochmal als deine Definition: veränderliche individuelle Voraussetzungen von beruflichen Verhalten und Erleben. Und Handlungskompetenz, auch noch ein geflügelter Begriff. Das kann man dann auch nochmal unterscheiden in Fach, Methoden, Sozial- und Selbstkompetenz. Parallel dann auch zu den KSAOs, die wir ja auch immer wieder gehört haben, die aber auch dann mit anderen Graden der Veränderlichkeit spezifiziert sind. Die PE wurde von Stauffenbiel auf Grundlage der Facettentheorie definiert, oder die Begriffsbestimmung erfolgte eben auf Basis dessen. Da wurde dann spezifiziert, was auch unter Aktivitäten, unter Qualifikationen zu verstehen ist und auch welche Gestaltungsmöglichkeiten man so hat hinsichtlich Zeitpunkt, Ort und Ziel. In der Praxis ist es leider oft so, dass die PE anfällig ist für die Konjunktur. Also wenn man Kosten einsparen will, dann ist da meistens die PE am Ende die Leidtragende. Im Prinzip dann ja die Personen, die sich entwickeln könnten, sind die Leidtragenden, die dann eben vielleicht nicht entwickelt werden könnten. Die direkten Kosten und auch der Anteil der in den PE aktiven Unternehmen ist deutlich gesunken und wir haben auch einen sehr heterogenen Markt für Trainings mit unseriösen Angeboten. Also wenn es darum geht, sich zu entwickeln, gibt es natürlich auch ziemliche Scharlatane, gibt aber auch auf der anderen Seite Qualitätsstandards für die Personalentwicklung durch die Deutsche Gesellschaft für Personalführung. Ja, was braucht man denn, um dann am Ende erfolgreiches Training durchführen zu können, könnte man sich fragen. Einerseits die Qualifikation des Trainers oder der Trainerin, eine Zielorientierung, Konstruktion und empirische Evaluation und natürlich auch eine theoretische Fundierung durch und mit verschiedenen Ansatzpunkten. Also man kann da die Differentialpsychologie heranziehen, aber auch die Sozial- oder Entwicklungspsychologie, natürlich aber auch die pädagogische und eben auch die AO-Psychologie. Besonders wichtig für die Personalentwicklung ist aber die Lernperspektive, also einfach die lerntheoretischen Grundlagen, weshalb man dann auch sechs Gruppen von Lerntheorien nach Sharper da unterscheiden kann. Wir haben eben die lerntheoretischen Ansätze Verhaltensänderung, Wissenserwerb, Handlungsregulation, Konstruktivismus, motivationale Prozesse und selbstgesteuerte Prozesse, also Verhaltensänderung. Dann spezifiziert durch die theoretischen Konzepte der operanten Konditionierung oder der sozial-kognitiven Lerntheorie, also das Beobachtungslernen, Wie kann man das praktisch umsetzen im Training, unter anderem durch Selbstmanagement oder Verhaltensmodellierung? Da wird das dann angewandt. Der Wissenserwerb als lerntheoretischer Ansatz, spezifisch durch schemabasiertes Lernen oder durch mentale Modelle, kann man dann praktisch umsetzen durch Visualisierung oder durch Computersimulationen. Handlungsregulation, spezifiziert durch den Aufbau operativer Abbildsysteme, kann man dann durch kognitives Training umsetzen. Konstruktivismus, situiertes Lernen wäre hier das spezifische theoretische Konzept. Cognitive Apprenticeship ist eine praktische Umsetzung, die wir uns dann noch anschauen werden. Motivationale Prozesse, die Self-Determination Theory kennen wir ja alle wahrscheinlich als spezifisches Konzept dessen. Origin Training wäre dann die praktische Umsetzung und die selbstgesteuerten Prozesse als letzter lerntheoretischer Ansatz nach Sharper. Kognitive und motivationale Voraussetzungen und das wären dann direkte und indirekte Führungsansätze in der Praxis. Greif und Kluge haben eine andere Kategorisierung vorgenommen, auch andere Ansätze aus der Verhaltensforschung, nämlich das exploratorische Lernen, also Versuch und Irrtum im Prinzip und das neurophysiologische Element. Nämlich die neurophysiologische Grundlage zu Emotionen. Aber für die PE sind besonders die kognitionspsychologischen Lernkonzepte wichtig, also der Wissenserwerb oder auch die Handlungsregulation. Auch die Expertiseforschung ist was Wichtiges. Generell hat es sich bewährt, wenn man allgemeinen Lernprinzipien einfach da die Aufmerksamkeit schenkt und allgemeine Lernprinzipien einfach beachtet. Also das aktive Lernen zum Beispiel, wenn man sich Dinge aufschreibt, zusammenfasst und so weiter. Übungseffekte, also wenn man wiederholt natürlich. Auch das Feedback über die Lernerfolge ist wichtig. Das hat sich als Lernprinzip bewährt, indem man auch Musterlösungen zum Beispiel bereitstellt oder indem man zum Beispiel auch die Lerneinheiten nach Komplexität der Aufgabe strukturiert, zum Beispiel dann am Stück oder in Teilschritten oder indem man auch die Zeitverteilung beachtet. Also die Art und Weise, wie man sich die Kapitel dann zeitlich einteilt, ist natürlich auch ein wichtiges Lernprinzip. Der Prozess der Personalentwicklung und die Analyse des Entwicklungsbedarfs. Mittlerweile ist es so, dass man die PE integriert in das allgemeine Leistungs- und Veränderungsmanagement. Früher hatte das eher eine Unterstützungsfunktion. Es gibt da auch einen oder verschiedene Schritte mit einer Grafik. Da sieht man dann unter anderem eben, dass zuerst in Schritt 1 dann der PE-Bedarf und die PE-Ziele identifiziert werden. Dann identifiziert man die verfügbaren PE-Maßnahmen. Dann wählt man diese Maßnahmen oder Designs im dritten Schritt aus. Viertens, Design der Evaluation von PE-Maßnahmen. Fünftens, Implementation von PE-Maßnahmen und Transfersicherung. Und sechstens wäre dann die Evaluation, was dann logischerweise in diesem Zyklusmodell dann wieder zum ersten Schritt der Identifikation führt. Ja, dann haben wir drei Analyseebenen für die Ableitung des Trainingsbedarfs. Also die Frage ist ja, wie kann man den Trainingsbedarf überhaupt ableiten? Also woher weiß ich quasi, wie viel Trainingsbedarf überhaupt besteht? Das geht über die Organisations-, über die Tätigkeits- oder über die Personenanalyse. Das heißt, bei der Organisationsanalyse ist es so, dass wir eine Formulierung von kurz- und langfristigen Zielen haben. Das führt dann zum Soll-Zustand. Wir brauchen die Erhebung des Ist-Zustandes für die aktuelle Zielerreichung und wir brauchen auch noch die allgemeinen Rahmenbedingungen, die es abzuklären gilt. Das hat eine sehr hohe Bedeutung, aber so wird dann eben die Firma analysiert, unter anderem, wie gesagt, Ist- und Soll-Zustand, um dann eben den Trainingsbedarf dadurch abzuleiten. Die Tätigkeitsanalyse auf der individuellen Ebene, auch hier werden Soll- und Ist-Zustand ermittelt, also Tätigkeit und Person. Der Soll-Zustand für die PE-Maßnahmen durch die Tätigkeitsanalyse und auch organisationale Quellen, zum Beispiel die Fluktuation und auch die Fehlzeiten, können hier herangezogen werden, um den Trainingsbedarf zu ermitteln. Und die Personenanalyse, also der Ist-Zustand, für die PE-Maßnahmen über die Personenanalyse. Zwei Quellen hier, die Personalbeurteilung, also die aktuelle Leistung, und die Potenzialanalyse. Hier geht es ja um die Prognose von Entwicklungsmöglichkeiten. Und auch so lässt sich eben der Trainingsbedarf ableiten. Für den Trainingserfolg essentiell sind Unterschiede in der Trainingsmotivation, auch die Trainingsbereitschaft ist hier entscheidend, Lernfähigkeit, Trainierbarkeit, was als stabile Disposition der Person gilt. Die allgemeine Intelligenz spielt eine überragende Rolle, auch die Integrity-Tests. Es gibt auch Zusammenhänge mit Gewissenhaftigkeit, Extraversion und Offenheit für Erfahrungen. Also generell lässt sich sagen, es gibt einen starken Einfluss der Persönlichkeit. Sie spielt jetzt keine, oder nicht die einzige Rolle. Wie gesagt, wir haben auch noch andere, nämlich die Motivation, die Trainingsbereitschaft, Lernfähigkeit und so weiter. Aber die Persönlichkeit ist hier auf jeden Fall wichtig. Verfahren der Personalentwicklung. Wir haben hier sehr vielfältige Maßnahmen. Und auch schwierig, das Ganze taxonomisch irgendwie einzuordnen. Wir haben Unterschiede nach Gegenstandsbereichen, auch nach Ansätzen, aber auch Unterschiede je nach trainierten Qualifikationen. Teilweise haben wir auch dichotome Einordnungen, also Bildung versus Förderung zum Beispiel. Oder haben auch zum Beispiel eine Unterscheidung nach Sonntag in drei Gegenstandsbereiche, nämlich Wissenserwerb, Verhaltensmodifikation und persönliche Entwicklung. Und nach dieser Einteilung werden wir jetzt auch die verschiedenen Verfahren ein bisschen durchgehen, nach dieser Untergliederung frei nach Sonntag. Also Verfahren mit dem Schwerpunkt Wissenserwerb. Es geht hierbei um klassische Formate wie Unterricht, Vorlesungen oder Selbststudium. Bei Frontalunterricht oder Vorlesungen ist es eben so, dass das natürlich einen Vorteil hat bei einer großen Anzahl von Lernenden gleichzeitig, aber wir haben den Nachteil, dass wir weniger Übungs- und Feedbackmöglichkeiten natürlich haben. Da wäre der Vorzug Fernstudium oder Selbststudium, denn da kann man ja das Tempo oder die Reihenfolge selbst wählen. Die programmierte Instruktion PI ist übrigens eine Technik des Selbststudiums. Hier wird der Lernstoff vorstrukturiert in überschaubare Einheiten, auch mit ansteigendem Schwierigkeitsgrad, also mit diesen Lernprinzipien, die wir ja gerade schon gehört haben, dass man das also so ein bisschen besser gestaltet, auch mit regelmäßigem Feedback durch Erfolgsüberprüfungen, und das gibt es natürlich auch als computergestützte Version, wird im betrieblichen Kontext eingesetzt. Ja, also Wissenserwerb, wir haben ja schon vorhin kurz diese Verfahren gehört, kognitives Training, Cognitive Apprenticeship und Simulationen. Kognitives Training wäre einfach ein handlungstheoretisch fundiertes Erlernen von Denkleistungen zur Bewältigung von komplexen Aufgaben. Also man verinnerlicht sich geistige Handlungen durch die Verbalisierung von praktischen Tätigkeiten, wendet Heuristiken an, und Selbstreflexion und Selbstinstruktion sind dabei auch wichtige Faktoren. Also man hat irgendeine praktische Tätigkeit, die man lernen möchte, und verbalisiert dann diese und verinnerlicht sich die geistige Handlung. Cognitive Apprenticeship, also die kognitive Lehre, ist konstruktivistisch fundiert, hat eine Nähe zu Coaching und Mentoring. Es gibt eine unmittelbare interaktive Anleitung eines Novizen durch einen Experten und dann auch verschiedene Lernmethoden und Techniken. Aber dieser Austausch zwischen Novize und Experte ist dann eben auch zentral, was dann auch diese Nähe zu Coaching oder Mentoring erklärt. Simulationen haben wir schon in der letzten Folge besprochen, also die Vermittlung von komplexem Anwendungswissen, abhängig immer von der Aufgabe. Man möchte eine reale Arbeitsaufgabe möglichst realitätsnah natürlich nachbilden. Das geht über computergestützte Business-Planspiele, über Militärmanöver, auch über Flugsimulatoren. Das ist besonders dann sinnvoll, wenn diese geübten Situationen selten vorkommen oder wenn das Fehlverhalten in der Situation extrem folgenreich wäre. Also das wäre dann ja quasi der Flugsimulator oder eine Militärmanöver. Man bereitet sich auf den Extremfall vor, den es ja nicht so oft gibt, und man übt vielleicht auch Verhalten ein, die dann extrem folgenreich wären, wenn sie dann zum Beispiel vorkämen. Also ja, in einem Flugsimulator übt man vielleicht dann das Absturzszenario ein und das wäre dann ja ein Beispiel dafür. Essentiell dafür ist aber die Realitätstreue in physiologischer und psychologischer Hinsicht. Also ist dann natürlich wichtig, wenn man das Ganze realistisch gestaltet und dann vielleicht auch den Betroffenen oder die Betroffene in eine Situation bringt, wo das dann auch irgendwie nachvollziehbar ist. Also gibt es ja auch die Simulatoren, wo dann noch irgendwie, ja, so ein, keine Ahnung, so ein Erdbeben nachgestellt wird oder wenn es um solche NASA-Simulatoren gibt, da ist es ja schon wichtig, dass man das dann auch irgendwie einfach realitätsgetreu nachstellt, diese Bedingungen, die es dann auch vielleicht gibt in der Situation. Dann Verfahren der Verhaltensmodifikation, das ist schwierig abzugrenzen von der Wissensvermittlung und auch von der persönlichen Entwicklung. Da gibt es eben dann schon auch Überschneidungen. Wir haben da Rollenspiele. Das sind eben simulationsorientierte Verfahren der PE mit Fokus auf die Verhaltensmodifikation. Ein eigenständiges Instrument, aber eben auch ein Teil von umfassenden Trainings. Wir haben das Behavior Modeling Training, ein komplexes Verfahren basierend auf der sozial-kognitiven Lerntheorie. Also man beobachtet Verhaltensmodelle und das soll dann dazu führen, dass relevante Elemente des Zielverhaltens kognitiv verarbeitet, eingeübt und dann auch verankert werden. Also eingeübt durch Reproduktion und durch Verstärkungslernen dann verankert. Man fokussiert sich auf einen Verhaltensbereich, zum Beispiel die Gesprächsführung, und dann wird das durchgeführt. Ein idealtypischer Ablauf in 6 Schritten wird nach Sonntag und Stegmeier beschrieben. Zunächst mal kommt es zur Einführung in den Gegenstand des Trainings. Zweitens die Entwicklung von Lernpunkten durch die Teilnehmenden, durch CIT. Also Lernpunkte wären hier knapp formulierte generelle Verhaltensregeln. Drittens die Darbietung des Verhaltensmodells durch eine kurze Filmsequenz zum Beispiel. Da ja, sieht man dann die Kombination aus positiven, effektiven mit negativen, ineffektiven Modellen. Und das hat dann einen günstigen Effekt auf die Generalisierung des Verhaltens. Dann kommt es zu einer Gruppendiskussion hinsichtlich der Übereinstimmung von Modellverhalten und Lernpunkten. Fünftens die Einübung und sechstens dann das Feedback. So ein bisschen hat mich das an das Erste-Hilfe-Training erinnert. Ich weiß nicht, ob man das als Behavior Modeling Training beschreiben kann, aber zumindest hatte mein Training da schon Ähnlichkeiten damit. Erstmal wurde eingeführt, es gab Lernpunkte, also man hat sich in einem Video angeschaut, okay, welche Verhaltensregeln gibt es denn, welche Verhaltensregeln werden da beachtet. Man hat auch gesehen, okay, welche Verhaltensweisen sind positiv, welche sind negativ. Und dann gab es auch eine Diskussion natürlich und auch eine Einübung, die es ja sicherlich bei euch auch gab, dass dann jeder eben nach vorne musste und das einüben musste, dann auch mit Feedback. Also das hat mich zumindest daran erinnert. Diese Lernpunkte, die Modellpräsentationen, Einübungen und Feedback sind hierbei zentrale Faktoren bei diesem Behavior Modeling Training, wie gesagt, basierend auf Bandura. Sensitivity Training, ein gruppendynamisches Training. Das ist abzugrenzen zum Behaviorismus der humanistischen Tradition, denn das Grundprinzip, also man merkt dieses humanistische Element da ziemlich schnell, ist, dass man das Ganze loslöst vom Arbeitsplatz, also man schafft eine Lernumgebung losgelöst vom Arbeitsplatz für eine offene, wechselseitig akzeptierte Atmosphäre für Interaktionsbeziehungen. Man betont hierbei die Gefühlsaspekte bei den Themen, die man so bespricht und diskutiert. Das Ganze ist möglichst ungelenkt, also man konzentriert sich auf die Gesprächssituation. Es gibt eine offene Rückmeldung. Das Ganze hat positive Evaluationen schon gehabt, aber es gibt Kritik durch die Zweifel am Transfer des Gelernten. Also dadurch, dass das Ganze ja ziemlich offen ist und ziemlich frei, ist natürlich die Frage, inwieweit hier ein Transfer möglich ist. Aber es kann auch hier selbstwertbedrohliche Wirkungen geben, durch diese ungeregelten Interaktionen nämlich. Also dadurch, dass das Ganze eben nicht angeleitet ist, kann das Ganze natürlich auch nach hinten losgehen, dieses ja, dieses Sensitivity Training, wie gesagt, frei nach der humanistischen Tradition. Und eben die Outdoor-Trainings, was wir ja auch alle kennen, zumindest vom Hörensagen auch, ein Teil der neueren erlebnispädagogischen Ansätze, Grenzerfahrungen in der freien Natur, also sowas wie Teambuilding-Maßnahmen, Rafting, Orientierungsläufe und so weiter. Man schafft intensive Erlebnisse, bei denen die Teilnehmenden aufeinander angewiesen sind. Das löst meistens ein gutes Feedback aus, aber der Transfer auf den Arbeitskontext ist ungesichert und zweifelhaft. Also, wenn jetzt hier die Mannschaft bowlen geht, dann ist das sicherlich auch gut fürs Arbeitsklima, alles schön und gut. Aber ob das dann wirklich in einer kritischen Arbeitssituation irgendwie hilft, und einen Transfer liefert, ist halt die Frage. Verfahren zur persönlichen Laufbahnentwicklung, da gibt es eine große Vielzahl an Maßnahmen, damit sich die Menschen eben dann und ihre Laufbahn vor allem entwickeln können. Zum Beispiel Trainee-Programme, Beurteilungsgespräche, aber auch eine individuelle Förderung. Zum Beispiel dann eben, und das werden wir uns jetzt etwas näher anschauen, Coaching, Mentoring, aber auch Techniken des Selbstmanagements. Coaching, also ein mittelfristiger bilateraler Beratungsprozess zwischen dem Berater, dem Coach und einem einzelnen Klienten, dem Coachee. Es gibt da nach Nerdinger auch eine Definition, nämlich läuft das Ganze typischerweise 6 bis 10 Monate lang ab mit 10 bis 15 zweistündigen Sitzungen. Ein pragmatischer Ansatz, auch sehr facettenreich, basierend auf der sozial-kognitiven Lerntheorie, hat natürlich auch therapeutische Ansätze und Supervisionspraxis mit drin. In der PE ist das Ganze meist anlassbezogen, also um dann auch auf eine neue Laufbahnstation vorzubereiten. Die empirischen Befunde sind hierzu aber eher dünn, weil es wenig oder es gibt auch wenig formale Studien dazu. Wie läuft ein formaler Coaching-Prozess nach Weiner ab? In 6 Elementen, nämlich erstens Zuhören, zweitens Klärung der Themen, drittens Verhandeln und Vermitteln zwischen Coachee und einem Dritten, viertens Erziehen und Unterweisen, fünftens Training und dann sechstens das Follow-up, also die Kontrolle der mittelfristigen Verhaltensänderung. Davon abzugrenzen, aber dennoch eng verwandt, ist das Mentoring. Hier geht es um einen individuellen Prozess zwischen einem Berater, dem Mentor und dem Klienten, dem Protégé. Das ist eine weniger intensive und formal definierte Beziehung, also im Vergleich zum Coaching dann durchaus formaler. Unabhängig von einem konkreten Anlass, auch das ist zu unterscheiden vom Coaching. Personenbezogen zu Beginn der Laufbahn, auch das ist ein Unterschied. Es geht nicht um einen direkt Vorgesetzten oder sowas, sondern um eine hochgestellte Person in der Firma. Das Ganze hat karrierebezogene und psychosoziale Funktionen. Dazu gibt es dann aber auch mehr empirische Befunde. Die Effektstärken sind aber bestenfalls moderat. Und eben die Techniken des Selbstmanagements, also eine Reihe von Techniken, mit denen dann Personen ihr eigenes Arbeitsverhalten selbst zielgerichtet beeinflussen können, unabhängig vom Arbeitgeber dann eben. Da gibt es 3 größere Gruppen von Techniken nach König und Kleinmann, nämlich die kognitiv-behavioralen Ansätze, das Kompensationsmodell und das Zeitmanagement. Die Ansätze, die kognitiv-behavioralen, zeichnen sich eben dadurch aus, dass man die Lernprinzipien aus der sozial-kognitiven Lerntheorie anwendet. Also Schwerpunkte sind hier Selbstbeobachtung und Verstärkung und die Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Das Kompensationsmodell basiert auf dem Kompensationsmodell von Motivation und Volition. Also es geht darum, dass man die impliziten und expliziten Motive erstmal wahrnimmt und da dann die Diskrepanzen erkennt zwischen den impliziten und expliziten Motiven, auch bei den wahrgenommenen Fähigkeiten. Also was sind meine ausdrücklichen Motive und was vielleicht nur implizit. Und dann löst man diese Diskrepanzen im nächsten Schritt auf durch Willensanstrengungen bzw. durch Problemlösestrategien. Zumindest partiell wird das dann aufgelöst. Zeitmanagement, eine weitere Methode, be be beruht auch auf verschiedenen Theorien, Lern-, Motivations- und Entscheidungstheorien. Hier geht es also darum, die Zeit effizient und gesundheitsfördernd zu nutzen, also zu delegieren oder auch dann Prioritäten einfach festzulegen. Die meisten positiven Befunde gibt es übrigens hierbei für die kognitiv-behavioralen Ansätze. Das letzte Thema ist der Transfer. Wir haben ja gesagt, okay, bei solchen Trainingsmethoden sollte es dann auch einen Transfer geben oder bei solchen Entwicklungsmaßnahmen sollte es einen Transfer geben, der ist notwendig, wenn eben in einem bestimmten Kontext ein Lernprozess stattgefunden hat und die Inhalte dann in einem anderen Kontext eben einfach hilfreich wären. Da gibt es unterschiedliche Grade der Nähe oder der Spezifität des Transfers, nämlich den positiven, den negativen und den Nulltransfer. Also ein positiver Transfer wäre eine Übertragung, welche für die Problemlösung in der nicht trainierten Situation förderlich ist. Im Gegensatz dazu wäre der negative Transfer eben dann vorhanden, wenn das Erlernte der Ausführung hinderlich ist. Der Nulltransfer wäre, wenn es eine Übertragung gar nicht gibt, also wenn die Übertragung einfach fehlt, wenn der Transfer vielleicht gar nicht angewandt werden kann einfach. Das Transfermodell von Baldwin und Ford, da gibt es die Transferleistung als abhängige Variable und es geht um den Umfang der Generalisierung des Erlernten auf die Arbeitsaufgabe, also inwieweit das gelingt oder eben nicht und wie lange auch der Lernerfolg bewahrt wird, auch das ist ja ein Thema, also man will ja auch, dass der Transfer dann langfristig irgendwas bewirken kann. Und im Kern besagt das Modell von Baldwin und Ford, dass sich Merkmale des Trainingsinputs sowie des Trainingsoutputs auf den Transfer auswirken. Also wir haben eben ganz links im Modell den Trainingsinput, Merkmale der Teilnehmenden, sowas wie die Persönlichkeit und Motivation, auch das Trainingsdesign, also Trainingsinhalt, zeitliche Struktur und die Arbeitsumgebung, also Unterstützung und so weiter. Dann haben wir den Trainingsoutput, also das, was gelernt wird, das, was behalten wird. Und dann eben ganz rechts den Transfer, also die Generalisierung und die Aufrechterhaltung des Ganzen. Befunde der Transferforschung, man hat da transferförderliche Faktoren ausgemacht, nämlich die Realitätsnähe natürlich. Also wenn es eine inhaltliche und strukturelle Entsprechung gibt zwischen Lern- und Funktionsfeld, das ist natürlich förderlich. Auch eine Fundierung durch unterschiedliche Lerntheorien und durch eine Anforderungsanalyse, auch das hat sich als transferförderlich erwiesen. Trainingsmotivation und Selbstwirksamkeit der Teilnehmenden, auch das ist transferförderlich. Und noch als vierter Punkt das Transferklima, zum Beispiel im Arbeitsumfeld, also wenn man eine soziale Unterstützung erfährt, wenn man auch eine Gelegenheit zur Umsetzung hat, wenn es eine Rückmeldung gibt, auch dann ist das Transferklima natürlich positiv und das wiederum ist förderlich für den Transfer. Generell gibt es hierzu aber gemischte Befunde, weil es fehlende oder unerwartete Effekte auch gibt. Der letzte Unterpunkt, die Evaluation von Trainingsmaßnahmen, also wie können Trainingsmaßnahmen überhaupt ausgewertet werden. Es gibt zum Beispiel eine summative Evaluation von Trainingsmethoden. Also man schaut einfach, okay, wie ist der Effekt des Trainings gegenüber dem Verzicht auf Training? So quasi so ein Placebo-Effekt, wenn man so will. Wie ist der Trainingseffekt gegenüber der Tatsache, wenn man nicht trainieren würde oder wenn man eine alternative Methode anwenden würde? Man prüft also Unterschiedshypothesen experimentell oder beziehungsweise quasi experimentell. Und ja, man hat dann am Ende Schlussfolgerungen durch experimentelle und quasi-experimentelle Versuchsanordnungen. Das wird aber erschwert, diese Schlussfolgerung, zum Beispiel durch eine Vielzahl von möglichen Einflussfaktoren neben dem eigentlichen Training. Also wir wissen ja nie, okay, wodurch kam jetzt der Trainingseffekt zustande. Das ist ja immer ein Problem. Dann haben wir als zweites Problem Drittvariablen, die durch Randomisierung kaum pauschal kontrollierbar sind. Also wir haben hier oft bei Quasi-Experimenten die Tatsache, dass eine Zufallszuweisung nicht möglich ist. Da braucht man methodische Kompromisse. Also mangelnde Kontrollierbarkeit von Drittvariablen und eben noch das Längsschnittdesign mit mehreren Messzeitpunkten. Das ist auf jeden Fall nötig, um Trainingserfolg zu messen. Auch das ist ein Erschweren der Schlussfolgerung, denn so ein Längsschnittdesign ist ja nicht immer möglich und wir wissen ja auch ziemlich aufwendig. Wenn möglich, sollte man auch die Drittvariablen messen, um dann auch eine statistische Kontrolle zu haben. Dann gab es noch einen Exkurs im Studienbrief, da ging es um Beispiele von quasi experimentellen Designs. Es gibt ein einfaches Zeitreihendesign, eine institutionelle Zyklusanalyse und ein Mehrphasendesign. Das einfache Zeitreihendesign sieht so aus, dass es keine Kontrollgruppe gibt. Das heißt, man schaut einfach, wie ist der Trainingseffekt zwischen Vor- und Nach-Treatment. Da sind aber alternative Erklärungen nicht widerlegbar. Bei der institutionellen Zyklusanalyse ist es so, dass es mehrere Gruppen gibt, welche dasselbe Training nacheinander durchlaufen. Also nachfolgende Gruppen fungieren quasi als Kontrollgruppe zur Vorgruppe. Die Interpretation der Vor- und Nachmessungen ist hier wie im experimentellen Kontrollgruppendesign. Und wir haben ein Mehrphasendesign, das heißt zwei Teilgruppen, die phasenverschoben mit der gleichen Methode trainieren. Und durch eine parallele Kriterienmessung zu drei Zeitpunkten können dann Trainingseffekte von Veränderungen außerhalb der Trainingsphase getrennt werden. Also hier ist das ein bisschen besser möglich, dann ja, Effekte besser zu differenzieren, einfach durch die Trennung mit dem, was dann außerhalb der Trainingsphase eventuell geschieht. Ja, wie kann man Kriterien für den Trainingserfolg klassifizieren? Es gibt kein Standardkriterium für die Evaluation, aber es gibt Kriterien von Kirkpatrick, was dann von Aliger und anderen erweitert wurde, nämlich als Evaluationskriterien die Reaktionen, den Lernerfolg, den Transfer und die Ergebnisse, also Reaktionen natürlich subjektive Bewertungen durch die Teilnehmenden, meist direkt nach dem Training, auch affektive Reaktionen, also die Frage, wie hat es ihnen gefallen, auch Nutzeneinschätzungen, also die Frage, wie hat es ihnen gebracht, was hat es ihnen gebracht und ja, das ist eine Möglichkeit als Evaluationskriterium. Der Lernerfolg ist natürlich ein anderes Kriterium, also das Ausmaß, in dem die Lernziele erreicht wurden, zum Beispiel für den Wissenszuwachs, für erlernte Fähigkeiten oder auch Einstellungsänderungen. Man kann da Wissenstests unterscheiden, also nach dem Training, aber auch die Behaltensleistung mit einer zeitlichen Verzögerung oder auch eine Demonstration von Fertigkeiten. Der Transfer, also Verhaltensveränderungen oder Verhaltensänderungen, welche im Funktionsfeld beobachtet wurden, da erfolgt die Erhebung meist über Leistungsbeurteilungen oder auch über objektive Maße von Leistung oder eben Ergebnisse, also Maße, die auf der Ebene der Organisation erhoben werden oder auch auf überindividuellen Einheiten. Das wären dann zum Beispiel so Kennziffern zu Produktivität oder sowas wie die Kundenzufriedenheit. Auch das ist ja eine Möglichkeit, dann den Trainingserfolg bzw. die Evaluation zu messen. Ja, Untersuchung der Kriterien, oft wird das durch Nutzenanalysen angenähert. Wir haben verschiedene Arten der Kriterien jetzt kennengelernt, die auch untereinander kaum korrelieren, aber wir haben Zusammenhänge innerhalb der Oberkategorien zwischen Reaktions- und Lernkriterien. Wir haben einen geringen Einfluss von subjektiven Nutzeneinschätzungen und demonstrierten Fähigkeiten auf den Transfer. Teilweise gibt es starke Effekte, zum Beispiel beim Sensitivity Training hinsichtlich des Lernens. Auch bei den interpersonalen Trainings hinsichtlich der Ergebnisse. Wir haben beim Behavior Modeling Training von Taylor starke Effekte für die Kriterien Wissen und Fertigkeiten, aber geringe Effekte für die Einstellungsänderung und für Ergebnisse. Das vielleicht mal so ganz grob zusammengefasst. Ansonsten kann man sich diese Ergebnisse zu den Untersuchungen der Kriterien dann nochmal zu Gemüte führen, ist immer ein bisschen trocken, dann irgendwelche Korrelationen abzulesen. Genau, also das war die Klassifikation mit den Evaluationskriterien, Reaktionen, Lernerfolg, Transfer und Ergebnisse. Dann, wie gesagt, die Beispiele der quasi experimentellen Designs mit dem einfachen Zeitreihendesign, der institutionellen Zyklusanalyse und dem Mehrphasendesign. Wir haben über Transfer gesprochen, über das Transfermodell von Baldwin und Forth mit Trainingsinput, Trainingsoutput und Transfer. Auch positiven Transfer, negativen Transfer und Nulltransfer haben wir unterschieden. Wir haben Mentoring, Selbstmanagement und Coaching als Verfahren zur persönlichen Laufbahnentwicklung kennengelernt, aber auch Outdoor-Training, Sensitivity-Training, Behavior Modeling Training und Rollenspiele als Verfahren der Verhaltensmodifikation und dann eben Verfahren mit dem Schwerpunkt Wissenserwerb, das kognitive Training, Cognitive Apprenticeship und die Simulationen. Und dann zu Beginn eben noch die Analyseebenen für die Ableitung des Trainingsbedarfs mit der Organisations-, der Tätigkeits- und der Personenanalyse. Zu Beginn ging es dann ja vor allem um die lerntheoretischen Ansätze, die ja bei der PE eine besondere Rolle spielen. Da haben wir die Verhaltensänderung, den Wissenserwerb, die Heilungsregulation, Konstruktivismus, motivationale Prozesse und selbstgesteuerte Prozesse kennengelernt, jeweils mit den spezifischen theoretischen Konzepten und auch mit der praktischen Umsetzung im Training. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war es gewesen mit dem Podcast für Arbeitspsychologie. Ich bedanke mich wie immer bei allen, die zugehört haben, die auch mir Feedback gegeben haben auf allen möglichen Wegen, auch natürlich für die diversen Spenden, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht. Bin auch gerne weiterhin offen und dankbar für euer Feedback, sowohl negativ als auch positiv. Genau, zum jetzigen Zeitpunkt sind bei mir noch die Module AFG und AFB offen. Bei AFG habe ich Stand jetzt noch 6 Tage Zeit, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich da zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr glaube, dass ich da zum jetzigen Semester das noch gerappt kriege. Im Podcast, da wird es vielleicht noch ein Klausuren-Special geben mit einer etwas ausführlicheren Zusammenfassung zu AFG. Das ist jedenfalls Stand 2022. Vielleicht, wenn ihr das jetzt anhört, gibt es auch schon alles zu AFG. Ich werde schauen, dass ich das noch vielleicht irgendwann nachholen möchte. Ich bin da auch etwas perfektionistisch. Und AFB habe ich dann für das nächste Semester geplant. Das wäre dann mein letztes Modul. Ja, ich glaube, es ist alles gesagt. Den Link für PayPal gibt es in der Spotify-Folgenbeschreibung, beziehungsweise eben da, wo ihr gerade das Ganze anhört, auf welcher Plattform auch immer. Genau, gibt es noch irgendwas zu sagen? Ich habe inzwischen auch eine Homepage für Inside Our Minds, da habe ich auch nochmal die Links zusammengefasst zu allen Podcasts, auch so einen kleinen FAQ und sowas. Da könnt ihr auch über die Neuerungen informiert werden. Die Homepage habe ich mit WordPress erstellt. Ich kann euch gerade mal die URL durchgeben, sofern ich sie jetzt finde. Das wäre Inside Our Minds Podcast, zusammengeschrieben .wordpress.com. Könnt ihr auch mal auschecken. Ansonsten, wie gesagt, gibt es nichts mehr zu sagen. Vielen Dank. Ohne euch und euer Feedback wäre es wie immer nicht so cool gewesen. Macht's gut, bleibt gesund, viel Spaß bei allem, was ihr noch macht, bei den nächsten Modulen, bei was auch immer, viel Erfolg bei der Klausur, ihr wisst doch Bescheid. Macht's gut, ciao und tschüss.